Unser Thema heute Morgen steht im 1. Mose 32, 27. Ich entführe euch mal ins Alte Testament. Und in diesem Vers steht: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Neue Hoffnung Übersetzung. Das hat Jakob gesagt. Jakob ist der Zwillingsbruder von Esau, die beiden Söhne von Isaak, und Jakob ist der Zweitgeborene. Und schon bei der Geburt, mal einen kurzen Einblick in die Vorgeschichte, hielt Jakob die Ferse seines Bruders Esau fest, strebte nach dem Erstgeborenenrecht. Und nach dem Tod des Vaters, wenn der Vater gestorben ist, ist der Erstgeborene erbberechtigt. Das heißt, alles, was dem Vater gehört, alles an Finanzen, Tiere, Nebenfrauen etc., so war es früher im Alten Testament, gehörte dem Erstgeborenen, und der Zweitgeborene ging eigentlich leer aus. Dem bekam nichts. Hat ein gutes Verhältnis zu dem Erstgeborenen, war er sein Gehilfe und konnte dann noch was abstauben, sage ich mal so locker. Sind sie aber zerstritten oder Feinde, dann hat er Pech gehabt, so ganz salopp. Das hat dem Jakob nicht so ganz gefallen, und er überlistete damals seinen Bruder mit einer List. Er hatte Hunger und er gab ihm dann das Linsengericht und rang ihm sozusagen das Erstgeborenenrecht ab. Das wurde auch nochmal gesegnet, weil er Isaak auch mit einer List den Segen abrang. Isaak war erblindet, konnte nicht mehr gut sehen und hat sich so ein Fell angezogen, weil Esau war sehr behaart, und rang ihm das Erstgeborenenrecht mit dem Segen sogar ab. Und als Esau den Betrug bemerkte, wurde er super zornig auf seinen Bruder und wollte ihn sogar töten. Da floh Jakob zu seinem Onkel mütterlicherseits, zu Laban, und arbeitete dort viele, ich glaube 20 Jahre, und nahm die Töchter Labans, zuerst Lea, dann Rahel, zu seiner Frau. Da kämpfte er sich sozusagen durch das Leben. Denn Laban war nicht immer nett zu ihm, trickste ihn auch schon mal aus, so kriegt er so ein bisschen die Retourkutsche. Er musste dort einiges aushalten und manches schlucken. Manches Versprechen wurde gebrochen und wieder 7 Jahre draufgepackt. Und so wurde aber Jakob in den langen Jahren Stück für Stück wohlhabender, auch ein reicher Mann, reich an Schafherden und auch Kamelherden. Auch hatte er eine große Familie, er hatte 2 Frauen, 2 Sklavinnen oder Nebenfrauen, je nachdem Übersetzung, in insgesamt 12 Kinder, 11 Söhne und eine Tochter. Er fühlte sich nicht mehr so ganz wohl bei seinem Onkel, und eines Nachts begegnete Gott ihm im Traum und sagte, er solle zurück in das Land seines Vaters gehen, zu seiner Mutter und zu seinem zerstrittenen Bruder Esau. Hui, kam Jakob vielleicht so ganz recht, aber der Esau hat ja immer noch diese Äußerung gemacht: Wenn du kommst, ich werde dich töten. Aber Jakob hat das Verheißen Gottes gehört, gesagt, getan, und er verließ heimlich mit seinem ganzen Hab und Gut den Onkel Laban, weil er doch befürchtete, dieser würde ihn nicht ziehen lassen. Nun zu unserer Bibelstelle heute Morgen, die steht in 1. Mose 32, 23 bis 32. Wirfst du es mal gerade an? Also Jakob ist mit seiner ganzen Herde und Sippe angekommen an einem Fluss, und da stand er mitten in der Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne und überquerte mit ihnen den Jabok an einer Furt. Das ist der Fluss. Auch alle seine Herden und seinen Besitz brachte er über den Fluss. Nur Jakob selbst blieb zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis in die Morgenröte heraufzog. Geht es nicht weiter? Als jeder merkte, dass Jakob sich nicht niederringen ließ, schlug er auf dessen Hüftgelenk, sodass er sich es ausrenkte. Dann sagte er: Lass mich los, die Morgenröte zieht schon herauf. Doch Jakob erwiderte: Ich lass dich nicht los, wenn du mich nicht vorher segnest. Wie heißt du? Fragte der Mann. Jakob, erwiderte er. Da sagte er: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gotteskämpfer, denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gesiegt. Da bat Jakob: Sag mir doch, wie du heißt. Doch er erwiderte nur: Warum fragst du? Und er segnete ihn. Ich habe Gott ins Angesicht gesehen, sagte Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er jenen Ort Penuel, Gottes Gesicht. Als Jakob Penuel verließ, ging die Sonne über ihm auf und er hinkte wegen seiner Hüfte. Also, was ist geschehen? Jakob hat seine Sippe über den Fluss gebracht, ging zurück, war allein und plötzlich kam ein Mann und rang mit ihm im Dunkeln bis in die Morgenröte. Stellen wir uns mal so einen Ringkampf vor. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen im Fernsehen, bei den Olympischen Spielen oder so. Das ist manchmal ein ganz, ganz schönes Gewusel. Manchmal ist es im Ringkampf auch schwer zu erkennen, wer ist gerade oben, wer ist gerade unten. Wir können es vielleicht im Hellen sehen, an den verschiedenen Hosen, die sie vielleicht tragen. Aber im Dunkeln ist es gerade nicht so ersichtlich. Und in diesem Gleichgewicht der Kräfte sind beide so ineinander gehakt und keiner lässt vom anderen ab. Die sind irgendwo eins, aber trotzdem sind es zwei Personen. Hier wurde Jakob zum Kampf gezwungen. Wer oder wer diese Nachtgestalt im ersten Moment ist, konnte Jakob nicht richtig feststellen, wer mit ihm jetzt da ringt. Mitten aus dem Nichts, mitten aus dem Dunkeln kämpfte er mit Jakob. Und du musst dir mal vorstellen, du hast einen Gegner und weißt nicht, wer es ist. Du wirst angegriffen und willst dich verteidigen. Aber Jakob ließ sich nicht unterkriegen. Mit all seiner Kraft, so haben wir eben gelesen, hält er dem Angreifer entgegen. Das hat er ja schon sein ganzes Leben geübt. Kämpfen, aushalten, sich durchringen. Und vielleicht gerade in diesem Kampf, gerade vielleicht, wo er vielleicht der Unterlegene mal war, erinnerte er sich an die Zusage Gottes, die er auf der Flucht vor seinem wütenden Bruder Esau im Traum erhalten hatte. Denn davor, in Kapitel 28, 12 bis 15, da legte er sich nieder, Jakob, und hatte einen Traum. Und er vernahm die Stimme Gottes, die sagte: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und deines Vaters Isaak. Das Land, auf dem du liegst, dir und deinen Nachkommen will ich es geben. Und siehe, ich bin mit dir und ich behüte dich. Denn wohin du auch gehst, ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich will dich nicht verlassen, nicht im Stich lassen. Ich stehe zu meinen Zusagen, bis ich getan habe, was ich dir gesagt habe. Ich glaube, in dem Moment, wo er am Ringen ist, kam diese Verheißung, dieses Wort Gottes wieder in seinen Sinn. Und Jakob hielt an diesem Gotteswort fest. Und dies bewegte ihn, seinen Kampf zu kämpfen. Und wenn er unten lag, bewegte vielleicht dieses Wort, dass er wieder hochkam. Und das die ganze Nacht lang, bis zur Morgenröte. Und es war bestimmt sehr, sehr kräftezehrend, denn so eine Nacht ist ja ganz schön lang, wenn man da so kräftemäßig miteinander ringt. Jakob klammerte sich an das Wort Gottes. Er klammerte sich an die Zusage, die noch in weiter Ferne lag, eigentlich nicht sichtbar für ihn. Aber er hielt das Wort Gottes fest. Und wenn man sich am Wort Gottes festhält, hält man sich auch automatisch an Gott fest. Dann im frühen Morgen sagte der Angreifer: Lass mich los. Nee, machte Jakob nicht. Vielleicht hättest du losgelassen, vielleicht hätte ich losgelassen und endlich gedacht, jetzt ist der Kampf vorbei. Endlich, ich kann sowieso fast nicht mehr. Aber nein, Jakob ließ nicht los. Dann schlug der Angreifer ihn auf das Hüftgelenk und drängte es somit aus. Autsch, aua. Das war bestimmt sehr, sehr schmerzhaft und tat bestimmt super weh. Ich habe eine Freundin, die hatte ein etwas lockeres Hüftgelenk. Und je nachdem, wie sie sich bewegt hatte, ist der Hüftknochen immer rausgesprungen. Das hat man sogar gehört. Das hat mir nur beim Zuhören schon wehgetan, bis sie sich endlich entschlossen hat, sich zu operieren zu lassen. Deswegen habe ich auch mal ihr schmerzverzerrtes Gesicht gesehen. Ja, aber selbst in diesem Moment, wo Jakob die Hüfte ausgerenkt bekam und diesen intensiven Schmerz fühlte, gab er nicht klein bei. Er hielt weiter fest. Er ließ nicht los. Und dann sagte er noch: Ich lass dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Hatte vielleicht Jakob in dem Moment, wo er den Schlag auf die Hüfte bekam, eine Ahnung, mit wem er kämpfte? Und forderte seinen Segen, das Wort, was er bekommen hat? Vielleicht ahnte er, dass Gott da am Werk ist. Auf der einen Seite, wenn man so einen Schlag in die Hüfte kriegt und da mal kurz zusammenbricht, und dann noch sagt, ich fordere meinen Segen, irgendwie ganz schön dreist, bisschen frech. Auf der anderen Seite total mutig. Hey, du hast mir das versprochen. Und egal wie weh es jetzt tut, ich halte dran fest und ich will meinen Segen. Dann und er wurde gesegnet. Er bekam den Segen. Er bekam seinen Segen. Sein Name war Jakob, Fersenhalter oder auch Betrüger. Und er wurde umgenannt in Israel. Israel bedeutet, Gott herrscht, Gott streitet für uns. Und Gott segnete ihn mit den Worten: Du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und in dem Moment war Jakob total klar, wer der Angreifer wirklich war. Gott persönlich. Weil der Angreifer gesagt hat: Du hast mit Gott und den Menschen gekämpft. Er selbst hat gegen und mit Gott gerungen. Gott hat ihn zuerst gepackt und Jakob hat sich an Gott festgehalten. Und durch dieses Festhalten an Gott, wie eben schon gesagt, an Gottes Wort, das Gott ja selbst spricht und an ihm festgehalten wurde durch Jakob, wuchs in Jakob die Kraft zum weiteren Kampf. Es war nicht seine eigene Kraft, seine eigene Stärke. Weil als Gott ihm auf die Hüfte schlug, hätte er schon viel früher machen können, ne? Hätte er schon nach ein paar Minuten machen können. Komm, Junge, komm, ich zeig dir mal, wer der Stärkere ist. Hat er diese Kraft von Gott bekommen, auszuhalten, den Kampf zu kämpfen, bis Gott gesagt hat, jetzt ist Stopp, jetzt ist genug. Es geschah im Ringen mit Gott auch ein Segen für ihn, und zwar ein Identitätswechsel, ein Identitätswandel, wie eben schon gesagt. Jakob erhielt einen neuen Namen. von Gott eine neue gegebene Identität. Israel, so heißt auch nun Gottes Volk. Und von dieser Nacht an wusste Jakob, dass sein Leben und dass sein Erfolg nicht von seinen Fähigkeiten oder seinem Vorgehen abhing, sondern nur von Gott. Von Gottes Hilfe, von seiner Führung, von seiner Liebe, von seiner Gnade und auf jeden Fall von seinem Segen. Im alten Propheten Sacharja 4,6 steht auch: Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, so spricht der Herr der Herrscher. Wir haben Kraft, wir Menschen. Wir können viel bewegen. Manchmal den geraden Weg, manchmal vielleicht auch durch Betrug und List wie Jakob. Er hat im Dunkeln allein mit dem Herrn gerungen. Wir ringen manchmal vielleicht auch mit dem Herrn im Dunkeln, in unserer Kammer, in unseren schlaflosen Nächten, in unseren Sorgen und Nöten. Der Herr hat ihn freigesetzt, vielleicht mit diesem Schlag auf die Hüfte, aber er hat ihn freigesetzt, gesegnet und er kann dem Neuen mutig entgegengucken. In der Morgenröte, im hellen Licht, der Tag bricht an. Er kann ans andere Ufer gehen, in sein verheißenes Land. Für alle sichtbar, es ist heller Tag. Vieles hat sich für ihn nun gelichtet. Vielleicht hatte jetzt keine Angst mehr vor Esau. Vielleicht hat auch keine Angst mehr, seinem Bruder, der wütend auf ihm war und zornig war, ihm zu begegnen. Gottes Wahrheit kam wie der helle Tag in sein Leben. Er konnte nun klar sehen. Was bleibt? Ein hinkender Gang. Die verletzte Hüfte als bleibendes Zeichen seines siegreichen Ringens. Er geht in eine neue Zukunft hinein, begleitet von dem Segen Gottes, der ihm fest verheißen wurde und den er erleben durfte. Und wenn wir uns mal anschauen, in der ganzen biblischen Geschichte, im Neuen Testament, Alten Testament, alle Glaubenshelden tragen Verletzungen und Wunden in sich oder mit sich. Körperlich, seelisch, geistig. An erster Stelle Jesus zu nennen. Wie viele Narben hatte er? Und wenn wir Jesus begegnen, wenn die Zeit kommt und wir ihn sehen dürfen, werden wir seine Wunden sehen. An Händen, Füßen und Seite. Paulus hatte Wunden. Petrus, die Märtyrer. Alle Christen tragen Wunden. Du und ich. Wir alle haben unsere Glaubenskämpfe. Wir ringen so wie Jakob in bestimmten Bereichen gegen und mit Gott. Und manchmal auch mit uns selber. Wenn Verheißungen gesagt werden, wo wir dann sagen, hat das Gott wirklich zu mir gesagt? Ich sehe und erlebe es aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. Es sieht so aus, dass alles dem Bach runtergeht. Wir alle haben wie Jakob, oder besser gesagt wie Israel, eine hinkende Hüfte, symbolisch gesprochen. Wir kennen diese Zeiten der Kämpfe in unserem persönlichen Leben und auch im Gemeindeleben. Auch was lernen wir aus dieser Geschichte? Was dürfen wir wie Jakob wissen? Wir gehören durch Jesus Christus zu Gott, zum Volk Israel. Und wir können seinen Segen und seinen Sieg in unserem Leben erleben. Auch wenn wir jetzt nicht körperlich wie Jakob mit Gott ringen, so können wir doch durch intensives Gebet und auch hartnäckiges Gebet. Gott packen, uns an ihm festhalten und mit ihm ringen. Das ist unser Ringen. Und warten, aushalten, ausharren, ist nicht immer einfach, bis er uns segnet. Was hat Gott dir in deinem Leben verheißen? Was hat er zu dir gesagt? Wartest du schon 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre drauf? Aber wenn wir uns auf die Bibelstelle in Lukas 11, 9 stellen, wenn wir genau wissen, das ist der Fels, worauf ich stehe, so wird das Wort, bitte, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an und es wird euch aufgetan, wahr werden. Dann werden wir den Sieg erleben. Und das ist manchmal sehr, sehr anstrengend, wie das Ringen in der Nacht von Jakob, bis die Morgenröte, bis das Licht in unserem Leben kommt. Wir sollen das wirklich aushalten und ausdauernd beharrlich tun. Das ist die Aufforderung Gottes. Es ist Gottes Wille, dass wir all unser Vertrauen in ihn setzen, unsere Abhängigkeit von ihm. Ja, er hat uns Gaben gegeben, die gut sind. Aber in Abhängigkeit von ihm kommt die Fülle. Und er will auch, dass wir diese Abhängigkeit von ihm leben. Das ist die Grundlage, so denke ich, eines kraftvollen und wirksamen Glaubens. Dann kann und will Gott uns gerne segnen. Werden wir uns auch bewusst, dass Gott uns manchmal auch in sehr verzwickte und schwierige Situationen bringt, wo wir mit ihm ringen müssen. Situationen, wo wir sagen, wie kann Gott das zulassen? Hier in der Geschichte mit Jakob wurde Gott zum Angreifer. Das macht er manchmal auch. Er schickt uns in Situationen, die uns angreifen. Manchmal kämpfen wir mit den Schatten unserer Vergangenheit. Dann kommen sie hoch, vielleicht unsere Sünden, die wir erkennen müssen, die wir benennen müssen, zu Gott bringen müssen, ihm um Vergebung zu bitten. Oder unsere Schwachheiten. Ringen mit Gott. Wozu? Damit wir erkennen, dass er der Allmächtige ist, dass er alles in seiner Hand hat, was dich, mich bewegt, was unsere Gemeinde bedeutet, was unsere Gemeinde ist, und dass nicht wir es machen können, sondern er. Und das Wichtigste ist, dass ich es nicht tun muss, so nach dem Motto, jetzt muss ich mir doch was überlegen, damit das funktioniert, sondern sehr wichtig ist, dass wir zu Gott gehen, ihn bitten und warten, was er tut. Und er wird tun. Und so können wir uns auf die Verheißungen stellen. Persönlich für dich. Persönlich für mich. Persönlich für unsere Lieben. Persönlich für unsere Gemeinden. Und glauben wir seinem Wort und finden den Plan heraus, um das zu tun, was er für richtig hält. In Ringen mit ihm wird er uns die nötige Kraft und Ausdauer geben. Den Zeitpunkt bestimmt er. Und wir haben eben vom Rudi gehört, dass es manchmal auch ein Ringen ist, gell Rudi? Davon kannst du ein Lied singen. Da können wir auch alle von einem Lied singen, denke ich. Jeder hat so sein Ringen. Aber wenn wir diesen Bibelvers heute mitnehmen, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast, werden wir manche Glaubenskämpfe siegreich überwinden, ja, siegreich erleben und den Segen Gottes erfahren. Amen.